Wir wollen unsere Bibeln aufschlagen, wenn ihr eure Bibeln dabei habt. 1. Korinther 1, Vers 18. 1. Korinther 1, Vers 18. Und in unserer heutigen Predigt vor dem Abendmahl wollen wir gemeinsam über diese sehr bedeutende Realität nachdenken, auf die uns eben diese Stelle hinweist in der Heiligen Schrift. Ich lese einmal den Text. Wir alle kennen diesen Vers sehr gut und ich möchte einiges besonders in unserer Predigt heute Morgen beleuchten, was wir in diesem Vers lesen. Steht geschrieben, denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es eine Gotteskraft. 1. Korinther 1, Vers 18. Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen, uns aber, die wir gerettet werden, ist es eine Gotteskraft. Und heute Morgen möchte ich mit uns gemeinsam über drei Fragen nachdenken. Die erste Frage, was ist das Kreuz? Zweite Frage, was ist das Wort vom Kreuz, von dem hier die Rede ist? Und dritte Frage, was ist die Auswirkung des Wortes vom Kreuz oder der Verkündigung des Wortes vom Kreuz? Die erste Frage, was ist das Kreuz? Nun, mir geht es genauso wie euch, mir fällt es genauso auf wie euch auch. Viele Menschen heute tragen ein Kreuz an einer goldenen Kette oder Silberkette oder was immer. Und manche lassen sich sogar ein Kreuz eintätowieren. Manche so ein bisschen verdeckt, ja, auf dem Rücken oder wo immer. Manche ganz sichtbar auf die Stirn oder unter einem Auge. Kennt ihr den Sänger Justin Bieber, Kanadier? Er hat, glaube ich, mindestens zwei Kreuze und ein Kreuz ist unterhalb seines, ich glaube, linken Auges, ich weiß auch nicht. Natürlich hat das alles eine Bedeutung für ihn, aber man staunt, ja, was die Menschen alles machen. Der andere, der mir sofort in den Sinn kommt, ist Beckham, David Beckham. Wisst ihr, von wem ich rede? Das ist ein Fußballspieler. In der englischen Nationalmannschaft hat er gespielt. Übrigens, der ist zum Ritter, sag mal, geschlagen worden, nicht gekreuzigt worden. Geschlagen worden. So, er ist Sir David Beckham, ja, und der hat auch mindestens zwei Kreuze und eins ist im Nacken zu sehen. So, die Menschen machen das und manche, das sieht schon nicht so schön aus, aber ja, ist interessant. Ja, und je nachdem, ich frage mich immer, ob die Menschen wirklich wissen, was sie da tragen oder was sie sich da eintätowieren lassen. Ich denke, manche tun es, aber die meisten vielleicht nicht so sehr. Für die meisten ist es ein Schmuck. Interessant, nicht? Dass ein Kreuz ein Schmuck ist. Und ich denke, in jedem Juwelierladen, wenn man hingeht, dann sieht man diese, ich gehe nicht dahin, ich weiß es nicht, aber wenn man reinschaut, man sieht Kreuze, ja, die man sich dann kaufen kann und umhängen kann. Ich habe von einem Christen gelesen, der in den Gulag gekommen ist. Gulag, ihr wisst, was das ist, ein Gefängnis aufgrund seines Glaubens. Und dann nach etlichen Jahren, als er rausgekommen ist, kam sein Sohn ihn abholen. Und sein Vater, also der im Gulag gesessen hat, der hat gesehen, oh, er trägt ein Kreuz um seinen Hals. So hat er gesagt, oh, gehörst du jetzt auch Jesus? Er sagte, oh nein, sagte er, das ist modern, das zu machen, ein Kreuz zu tragen. Das ist ein Schmuckstück. Und genau so ist das. Für viele Menschen ist das so. Sie betrachten das als ein Schmuckstück und nichts anderes. Es ist weniger, dass man sich zu Jesus bekennt, es ist ein Modetrend. Und wenn ich das so recht überlege, ist interessant, wofür stand eigentlich das Kreuz in der Zeit, als Jesus gelebt hat? Könnt ihr euch vorstellen, dass die Menschen um diese Zeit ein Kreuz getragen hätten? Wahrscheinlich nicht. Das war ein Mordinstrument. Ja, und andere Mordinstrumente sind ein elektrischer Stuhl oder Guillotine, Fallbeil. ja, wo die Menschen in der Französischen Revolution geköpft worden sind. Ich habe noch keinen gesehen, der einen vergoldeten Fallbeil, also Guillotine, auf seinem Kettchen getragen hat. Aber ich würde mich nicht wundern, wenn es doch welche gibt, die das machen. Heutzutage ist ja, dem Wahnsinn ist kein Ende gesetzt, so ungefähr. So, mit Sicherheit können wir sagen, das Kreuz ist auf der einen Seite ein Symbol des Todes. Und auf der anderen Seite ist es natürlich ein Symbol für das Christentum. Und manchen Menschen geht es wirklich darum, wenn sie das Kreuz tragen, dass sie sich eben zu dieser Religion des Christentums bekennen und nicht, dass es schlecht ist, aber wir werden feststellen, das ist nicht genug. Und ihr habt bestimmt auch diese Nachrichten gesehen oder gehört, dass manche, zum Beispiel der Flugbegleiter, die ein Kreuz getragen haben, die wurden aufgefordert von der Fluggesellschaft, dass man das Kreuz wegnimmt oder unsichtbar trägt, um die Passagiere dann im Flugzeug von mir aus nicht um nicht ihnen zu nahe zu kommen, sie aufzuregen, warum auch immer. Und ich denke, einige haben sich dann dagegen aufgelehnt und da gab es ein Gerichtsverfahren. Aber, und wie gesagt, diese Flugbegleiter, die bekannten sich zum Christentum, aber ist gut, dass sie das machen, aber es ist nicht genug und davon werden wir später auch sprechen. So, die zweite Frage, die ich mit uns angehen will, ist, was ist das Wort vom Kreuz? Was ist das Wort vom Kreuz? Ihr wisst es wahrscheinlich, oh, das ist das und das. Und als ich darüber nachgedacht habe, ich habe gedacht, das ist eine wunderbare Gelegenheit, mit Menschen ins Gespräch zu kommen, die ein Kreuz tragen. Auf die zuzugehen, wenn man die Freiheit dazu hat und zu sagen, du trägst ein Kreuz. Ja, das tue ich. Weißt du, was das Wort vom Kreuz ist? Die meisten, die würden nicht wissen, was ihr meint. Aber was für eine gute Gelegenheit, den Menschen dann auch von Jesus zu erzählen. Ja? So, was ist das Wort vom Kreuz? Nun, wisst ihr, wie viele Worte Jesus Christus oder Aussagen Jesus Christus am Kreuz gemacht hat? Ratet mal. Wie viele Aussagen hat Jesus am Kreuz auf Golgatha gemacht?
Sieben,
ganz genau. So, bei jeder biblischen Frage, die ich euch stelle, die sieben, ja, wenn ihr schätzt sieben, ja, haut hin. Oder drei oder zwölf, ja, das sind auch gute Zahlen. Oder zehn. Oder, okay, ich will uns diese Aussagen mal lesen. Sehr interessant. Und dann können wir uns fragen, vielleicht meinte der Apostel Paulus genau das, diese Worte, die Jesus tatsächlich vom Kreuze gesprochen hat. Hört mal hin. Die erste Aussage war, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun, sagte Jesus vom Kreuz. Dann sagte Jesus zu einem der Verbrecher, der neben ihm gekreuzigt worden ist, er sagte, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Die dritte Aussage, die richtet sich an seine Mutter und auch an den Jünger Johannes. Zu seiner Mutter sagt der Frau, siehe dein Sohn, und zur gleichen Zeit sagt er zu dem Jünger Johannes, siehe deine Mutter. Vierte Aussage ist, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Fünfte Aussage, mich dürstet. Sechste Aussage, es ist vollbracht. Und die siebte Aussage, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. So, man kann also sagen, naja, das sind die Worte, die Jesus vom Kreuz gesprochen hat. Das sind die Worte vom Kreuz. Aber ich denke nicht, diese auch, aber Paulus meint mehr als diese ausgesprochenen Sätze oder Worte, die Jesus vom Kreuz gesagt hat. Das Wort vom Kreuz spricht eigentlich von dem ganzen Evangelium, das wir in der Heiligen Schrift finden. Was ist das Evangelium? Es ist die Botschaft der Erlösung durch den Sühnetod am Kreuz. Ja, und da sehen wir ganz klar die Verbindung. Das Wort vom Kreuz ist das Evangelium. Es ist also nicht spezifisch das, was Jesus gesagt hat, das auch, aber nicht spezifisch das, was er vom Kreuz gesagt hat, sondern es ist das, was der Inhalt eigentlich der ganzen Heiligen Schrift ist. Es ist die gute Nachricht, es für den Menschen, für uns, dass wir in diesen Friedensbund mit Gott kommen können, diesen Friedensbund mit Gott haben können, aufgrund dessen, was Jesus vollbracht hat am Kreuze auf Golgatha. Nun, der natürliche Zustand des Menschen, manche verleugnen das, aber das ist die, worauf uns die Heilige Schrift wieder hinweist, der natürliche Zustand des Menschen ist dieser. Man ist ein Feind Gottes. So ist es. Wenn wir geboren sind, selbst die Kinder. Manchmal, ich kann mich erinnern, da haben wir unseren kleinen Lukas, nach Deutschland sind wir mit ihm geflogen. Und ich denke, das ist das erste Mal, als er meinen Großvater gesehen hat. Und mein Großvater, als der den Lukas gesehen hat, na, kleine Kinder, die sind süß, die sind so unschuldig. Er sagte, das ist ein Mensch, in dem kein Falsch ist. Ja, wir waren seine Eltern, wir wussten, dass da vieles verkehrt ist, auch in diesem kleinen Burschen. Ja, aber, und das ist, was wir verstehen müssen, der Mensch von der Geburt an ist ein Feind Gottes. Römer 5, Vers 10, wieder der Apostel Paulus sagt, denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, so wir werden versöhnt mit Gott durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren. Ja, wir waren Feinde Gottes, wir werden versöhnt durch den Tod des Herrn Jesus Christus. So, die Sündenvergebung ist Voraussetzung für den Menschen, wieder in diese Beziehung mit Gott zu kommen, zu treten. Und aus einem Feind Gottes wird dann aufgrund dessen, was Jesus vollbracht hat am Kreuz auf Golgatha, ein Freund Gottes, ein Kind Gottes. Und wie gesagt, die Sündenvergebung gibt es ja nur, weil es das Kreuz gibt. Ohne das Kreuz gäbe es keine Vergebung der Sünden. Und der Mensch, ja, wenn wir heute unsere Mitgenossen fragen, was denkst du, wie der Mensch in den Himmel kommt? Oh, die haben allerhand Gedanken. Und der eine denkt das, der andere vermutet das, der andere wünscht sich das und das, aber wisst ihr, das alles hat keinen Wert. Es ist brotlose Kunst. Die Heilige Schrift sagt uns, dass nur in dem, was Jesus vollbracht hat am Kreuz, da hat der Mensch nur die Möglichkeit, dadurch hat der Mensch nur die Möglichkeit, mit Gott in eine Beziehung zu treten und Frieden mit Gott zu haben. Eine der sehr guten Erklärungen dazu ist natürlich Hebräer 9, 22, wo geschrieben steht, ohne Blutvergießen geschieht keine Vergebung. Das ist eine Aussage der Heiligen Schrift, das ist das Wort Gottes für jeden, der es hören will oder nicht. Ohne Blutvergießen geschieht keine Vergebung. Im Alten Testament waren es die Opfer, die das Blut zugedeckt haben, bis der Messias, der Heiland, gekommen ist. In dem Neuen Testament ist es ganz, der ganz klare Hinweis auf die Erlösung Jesu Christi, die wir haben, der doch das perfekte Lamm Gottes ist, das vollkommene Lamm Gottes. Und das ist genau das Wort vom Kreuz. Ja, es ist die gute Nachricht, dass der Mensch vollkommene Sündenvergebung haben kann durch seine Hinwendung in Buße an Jesus Christus. Und nun kommen wir zu der dritten Realität, die uns auch in diesem Vers ganz klar aufgezeigt wird und die uns auch sofort manches erklärt in unseren Begegnungen mit anderen Menschen. Es wird gesagt, dieses Wort vom Kreuz ist eine Torheit für die, die verloren gehen. Und im selben Augenblick, stellt euch mal vor, dieselbe Botschaft, dieselbe Worte, dasselbe Wort. Es ist eine Gotteskraft für die, die gerettet sind oder werden. So, dasselbe Wort, dieselbe gute Nachricht hat eine zweifache Auswirkung, je nachdem, wo der Mensch sich geistlich befindet. Für den einen ist es eine Torheit, das Evangelium zu hören, und da habt ihr bestimmt auch genug erlebt, wenn ihr euer Zeugnis weitergegeben habt oder wenn ihr davon gesprochen habt, was die Heilige Schrift sagt, dann haben die Menschen manchmal geschmunzelt oder manchmal auch sehr böse reagiert oder auch euch richtig fertig gemacht, niedergemacht mit ihren Worten. Und das ist genau die Realität, auf die uns das Wort hinweist. Die gute Nachricht ist für manche Menschen eine Torheit, ein Quatsch, ein Blödsinn. Aber für uns, die wir Jesus vertrauen, ist es eine Gotteskraft. Das heißt, wir schlagen die Bibel auf, wir lesen es und wir werden erfreut. Ja, weil diese Wahrheiten für uns nicht nur irgendwas Ausgedachtes ist, nicht nur eine Philosophie ist, sondern etwas Handfestes, was uns segnet, ja, was uns Kraft gibt, was uns Mut gibt, auch für den Alltag. Und hier will ich darauf hinweisen. Ist klar, aber manchmal, wir vergessen das. Das rückt so ein bisschen in den Hintergrund. Die Bibel weist darauf hin, dass es keine dritte Möglichkeit gibt, auf das Evangelium zu reagieren. Entweder ist es eine Torheit oder es ist eine Gotteskraft. Das heißt, auch die Menschen, die das Wort Gottes, ich sag mal, ignorieren und sagen, was immer. Das sind genau die. Das ist auch Torheit für sie, weil sie das nicht ernst nehmen, weil sie das Wort Gottes nicht lesen. Für sie gilt genau das Gleiche. Sie sind unterwegs in die Verdammnis. So, es gibt nur diese zwei Möglichkeiten, es gibt keine dritte. Und Jesus selbst hat von dieser Realität auch gesprochen, die uns ganz, immer wieder ganz bewusst sein muss. Jesus hat von zwei Wegen gesprochen, von zwei Pforten gesprochen und von zwei Zielen gesprochen. Da gibt es kein drittes, keinen dritten Weg, kein drittes Ziel, keine dritte Pforte. Jesus sagte, geht ein durch die enge Pforte, denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der ins Verderben führt. Und viele sind es, die dahin gehen. Viele sind es, die dahin gehen. Ich meine, wie will man das verschönern, ja, oder verwässern, was Jesus hier sagt? Viele sind auf diesem breiten Weg. Willentlich gehen sie in eine bestimmte Richtung. Denn die Pforte ist eng und der Weg ist schmal, der zum Leben führt. Und wenige sind es, die ihn finden. Wir sehen, der Weg zum Himmel beginnt wo? Am Fuße des Kreuzes. Der Weg zum Himmel beginnt am Fuße des Kreuzes. Das ist es, wo der Mensch diese Entscheidung treffen muss, für sich selbst ganz persönlich. Nehme ich das an, was Jesus am Kreuz auf Golgatha getan hat, oder lasse ich sein, weil es unbequem ist, weil es kindisch ist, weil es nicht politisch korrekt ist, was immer. Ja, entweder nehmen wir es an oder wir lassen es sein. Der schottische Evangelist Oswald Chambers, er sagte Folgendes. Er sagte, jede Lehre, die nicht im Kreuz Jesu verankert ist, führt in die Irre. Und das ist wahr. Jede Lehre, die nicht im Kreuz verankert ist, führt in die Irre. Und ich frage mich angesichts dessen, was dieser Oswald Chambers sagt, was bedeutet es für solche Gemeinden, die zum Beispiel das Kreuz beseitigen, wegnehmen aus ihren Gottesdiensträumen und die auch in der Predigt und in ihrer Lehre diesen Anstoß des Kreuzes vermeiden. Was bedeutet das für sie? Es führt in die Irre. Es führt in die Irre. Martin Luther sagte seinerzeit auch etwas ganz, ganz Richtiges. Er sagte, es gibt kein Wort in der Bibel, das außerhalb des Kreuzes steht, das ohne Bezug zum Kreuz verstanden werden kann. So alles im Alten wie auch im Neuen Testament zielt eigentlich auf dieses Ereignis der Kreuzigung des Herrn Jesus, wo die Vergebung der Sünden tatsächlich für die ganze Welt geschehen ist. Und jetzt ist es die Entscheidung des Menschen. Glaube ich das? Nehme ich das für mich persönlich an oder lasse es sein? Es gibt kein Wort in der Bibel, das außerhalb des Kreuzes steht, das ohne Bezug zum Kreuz verstanden werden kann. So, Luther hat das erkannt. Und wir sollten es auch erkennen. Der Weg zum Himmel beginnt am Fuß des Kreuzes. Es beginnt nicht mit der Säuglingstaufe. Es beginnt nicht damit, dass man in ein Kirchenregister eingetragen wird. Es beginnt nicht damit, dass unsere Großeltern mal den Glauben hatten und wir nun in denselben Glauben so hineinrutschen, ihr Lieben. Es beginnt mit dem bußfertigen sich hinwenden an Jesus Christus in dem Bekennen unserer Sünde. Das ist eine schlichte Wahrheit, ganz schlichte Wahrheit, die leider heute in vielen Gemeinden, Kirchen unterschlagen wird, nicht mehr angesprochen wird. Und ich habe das schon ein paar Mal gesagt. Es hat mich eigentlich sehr erschüttert von einem evangelischen Pfarrer, der sehr berühmt in Deutschland gewesen ist, Pfarrer Fliege, zu hören, der sagte, für mich musste keiner sterben. Und dann wissen wir Bescheid, wo dieser Mensch ist. Und er ist ein Pfarrer. Und das ist ganz klar ein Spiegelbild für mich persönlich dessen, was in der Landeskirche passiert. Es meint nicht, dass jeder ungläubig ist, der zur Landeskirche geht, aber es meint, dass die meisten nicht begreifen, was es bedeutet, ein Christ zu sein. Und deshalb tragen sie auch Kreuze, ohne ein Verständnis dafür zu haben, was das Kreuz eigentlich wirklich bedeutet, was das Wort vom Kreuz ist. Und wie gesagt, diese Wahrheit wird leider in vielen Gemeinden heute unterschlagen. Man verwässert das Ganze mit Menschenweisheit, die sich wunderbar anhört. Und die Menschenweisheit ist nicht schlecht. Manche Dinge, die die Menschen sich ausgedacht haben, manche Dinge, die Philosophen sich erdacht haben, ist schon interessant zu hören. Aber es reicht nicht an das, was die Bibel uns sagt, was die Realität ist, was die Wahrheit ist. Und die Wahrheit ist, das Wort vom Kreuz ist eine Torheit und bleibt eine Torheit für die, die verloren gehen. Ich möchte mit einer Illustration die Predigt hier beenden. Viele von euch, ihr kennt wahrscheinlich oder ihr habt von dieser Universität gehört, Harvard. Ich kann das kaum aussprechen, Harvard. In den Vereinigten Staaten, eine ganz renommierte Universität. So, wenn man dort gewesen ist in dieser Schule, ja, das bedeutet schon was. Wenn man dort abgeschlossen hat, oh, ja, man ist einer der wenigen, der Erlauchten, ja, die eben diese gewaltige Schule besucht haben. Und das Interessante war, diese Schule wurde von Predigern, geistlichen Männern gegründet, lange, lange zurück. Und das Motto dieser Schule war gewesen, in Latein, Veritas Christo et Ecclesiae. Und das übersetzt meint aus dem Lateinischen Wahrheit für Christus und die Kirche. Und wie gesagt, diese Schule hatte ein sehr christliches Fundament gehabt, eine christliche Schule gewesen am Anfang. Und das Interessante ist auch, das Wappen dieser Schule ist, sind drei aufgeschlagene Bücher. Wenn man auch heute noch, sind es drei aufgeschlagene Bücher. Und zwei dieser Bücher sind aufgeschlagen, sodass man die Seiten sieht. Die sind nebeneinander, ja, in diesem Wappen. Und das dritte Buch ist umgedreht. Man sieht nur den Umschlag. Das war früher so gewesen. Und der Hinweis, die Absicht des Ganzen ist es, darauf hinzuweisen, dass menschliche Weisheit nur so weit kommt. Man muss die Offenbarung Gottes haben, wenn man die Wahrheit wirklich verstehen will. Und das war der Hinweis in diesem Wappen. Zwei aufgeschlagene Bücher und eins unten drunter war aufgeschlagen, aber man sah nur die Rückseite. Das heißt, die menschliche Weisheit kommt nur so weit. Wir brauchen die Offenbarung Gottes. So, was ist passiert? In den nachkommenden Jahren hat man dieses Wappen geändert. Und plötzlich sind alle drei Bücher aufgeschlagen. Das, was mit der Rückseite zu sehen war, wurde auch umgedreht. Und der Hinweis ist der, dass man die Offenbarung Gottes nicht mehr braucht. Das ist der Hinweis. Ja, ganz klar, in dem Wappen zu erkennen, und das erklärt uns jeder, den wir fragen, der sich auskennt. Man braucht die Offenbarung Gottes nicht, um Wahrheit zu erkennen. Die Menschenweisheit ist genug. Und nicht nur das, man hat auch das Motto der Schule verändert und nur ein Wort gelassen. Veritas, Wahrheit, stellt euch mal vor. Christus, Kirche, wurde entfernt. Und das ist genau das Dilemma der Menschen heute, zumindest im Westen, ja, hier in Nordamerika, in Europa. Er sucht nach Wahrheit, abseits der Offenbarung Gottes. Er sucht Frieden mit Gott, aber nicht in der Bibel, wenn er überhaupt den Frieden Gottes sucht. Man will die Offenbarung nicht haben. Und das geht nicht. Das geht nicht. Die absolute und rettende Wahrheit ist nur in Jesus Christus zu finden. Und das ist, was uns das Wort Gottes offenbart. Das ist die Offenbarung Gottes. Das haben wir uns selber nicht ausgedacht. Das hat sich die Kirchengeschichte nicht ausgedacht. Es ist der Hinweis des Wortes Gottes. Wir brauchen die Offenbarung Gottes als Menschen, um zu verstehen, was die Realität ist, was die Wahrheit ist. Ja, und in der Gemeinde, ihr Lieben, soll diese Wahrheit verkündet werden. Wir sind auf die Offenbarung Gottes angewiesen. Mit Menschenweisheit kommen wir nicht zu weit. Ich möchte uns noch auf einen sehr wichtigen Hinweis geben im Zusammenhang dieser Stelle hier in 1. Korinther 1, Vers 18. Schaut einmal, wie es bei euch steht. In meiner Übersetzung steht, das Wort vom Kreuz ist eine Gotteskraft. Wie steht es bei euch? Auch es ist eine Gotteskraft? Wahrscheinlich. Ich habe andere Übersetzungen nachgeguckt. Es ist eine Gotteskraft. Und dann bin ich zum Griechischen rübergegangen, habe geguckt, wie steht es im Griechischen? Und da steht interessanterweise, und für mich war das auch eine Überraschung, weil ich nie drüber nachgedacht habe, aber im Griechischen steht eigentlich, das Wort vom Kreuz ist die Gotteskraft. Nicht eine Gotteskraft, neben vielleicht anderen Kräften. Es ist die Gotteskraft. Und das bedeutet, zumindest für mich, so wie ich das verstehe oder interpretiere, das Erlösungswerk ist allein Gottes Sache. Es ist Gotteskraft, die Gotteskraft. Wir können nichts hinzubringen, wir können nichts bewerkstelligen, dass Gott uns annimmt, dass Gott uns ja, als rechtschaffen erklärt. Nur durch das Kreuz ist die Vergebung der Sünden möglich. Nur durch das, was Gott selbst wirkt. Es ist die Kraft Gottes, die Vergebung, kann der Mensch ja, in diese Friedensbeziehung, Friedensbund mit Gott kommen. Es gibt ohne das Kreuz keinen Eingang in den Himmel. Und deshalb wollen wir diese Wahrheit nicht vergessen. Und darum ging es mir eigentlich in dieser Betrachtung mit uns, das noch einmal zu unterstreichen. Wir alle wissen das. Wollen wir es noch einmal für uns ausformulieren, für uns selber noch einmal unterstreichen, der Weg zum Himmel beginnt nur am Fuße des Kreuzes. Nirgends anders. Und genau daran erinnert uns doch das Abendmahl. Das Abendmahl, das wir gemeinsam feiern, versinnbildlicht, ist ein Symbol dessen, was wir eigentlich angenommen haben, was wir glauben. In Jesus Christus, der für unsere Sünden gestorben ist, haben wir die Erlösung, die Gott gibt. Haben wir die Vergebung unserer Sünden. Möge Gott sein Wort an uns segnen heute Morgen. Amen.